es möglich, ich glaube an dich, halt an dir fest. Hier ist alles möglich, alles ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Freien Christengemeinde. Ob du heute vor Ort dabei bist oder heute beim Stream dich mit eingeschaltet hast. Hey, schön, dass ihr alle da dabei seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Ich möchte auch nochmal ganz besonders Klaus-Günther Pache begrüßen. Wir durften ihn letzte Woche schon genießen, also falls du die Predigt noch nicht geschaut hast, schau sie dir online auf jeden Fall nochmal an. Wir freuen uns, dass du hier bist und wir freuen uns, was du heute oder was Gott dir heute aufs Herz gelegt hat. Noch eine kurze Info für alle vor Ort. Bitte die Handys auf Flugmodus stellen, falls du es noch nicht gemacht hast, damit der Stream einfach ordnungsgemäß gut ablaufen kann. Es ist heute eine besonders gute Entscheidung, dass du heute mit dabei bist. Gottesdienst ist immer eine gute Entscheidung, aber wir feiern heute als Pfingstgemeinde Pfingsten. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur der Tag, der uns Montag noch einen extra Feiertag, freien Tag beschert hat, sondern an diesem Tag hat uns Gott so viel mehr gegeben, nämlich seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist hat im Leben von so vielen Menschen, die an Jesus glauben, ihr Leben so positiv, so gut verändert. Und das möchte er auch heute bei uns tun. Vielleicht hast du schon in der letzten Zeit den Genuss der Lockerung wahrnehmen dürfen. Vielleicht konntest du endlich wieder Sport machen. Du konntest dich wieder mit einem guten Freund auf einen Kaffee im Café treffen oder dir ein richtig leckeres Menü gönnen. Und dieser Gottesdienst steht für dasselbe. Gott möchte mit uns Qualitätszeit verbringen. Er möchte dir in dieser Zeit begegnen. Er möchte dich ausrichten. Er möchte, dass du auftankst. Er möchte, dass du eine richtig gute Zeit mit ihm hast. Qualitätszeit ist so wichtig und Qualitätszeit mit Gott ist so wichtig. Deswegen ist es so gut, dass du hier bist. Und ich möchte dich ermutigen bei diesem Gottesdienst. Mach dir bewusst, dass Gott hier ist. Mach dir bewusst, dass Gott dich liebt, dass er dir etwas zu sagen hat, dass er dir begegnen möchte, in deinem Leben wirken möchte. Und so möchten wir in diesem Gottesdienst auch mit Gebet starten. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Vorrecht, Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es liebt, Menschen zu begegnen und du das auch heute hier vor Ort oder auch durch den Stream tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen weit machst für das, worin du uns heute Morgen beschenken möchtest. Wir segnen diesen Gottesdienst und stellen ihn unter deinen Segen. Amen.
Ich will dein treuer Diener sein. Faith.
is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
Davon, dass du immer gut bist und immer treu bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke. Danke, dass du der Gott bist, der sich nicht ändert und dass wir, ja, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass egal was kommt, dass es gut wird, weil du da bist. Danke. Ja, dass du einen Weg geschaffen hast in deine Gegenwart und dass wir feiern dürfen, dass du hier bist und ja, dass wir einfach wissen dürfen, dass in deiner Gegenwart alles gut geht. Dass in deiner Gegenwart Angst gehen muss und Furcht gehen muss und Trauer gehen muss und Hoffnung und Freude kommen darf. Danke Gott, dass du da bist und dass du gut bist.
Du schaffst einen Weg, bevor Ich darf an diesem Pfingstsonntag weiterfahren mit der Predigtreihe, dieser ganz kurzen Predigtreihe über das Nehemia-Projekt letzten Sonntag und dann heute an diesem Tag. Ihr erinnert euch hoffentlich, letzten Sonntag, da ging es um den Aufbau der Stadtmauer und um erheblichen Widerstand, den die Menschen damals, die damit beschäftigt waren, erfahren mussten. Aber nun arbeiten die Einwohner Jerusalems vereint an der Mauer und es geht einen Schritt weiter. Hingabe und Freude, das ist die Überschrift über dieser Predigt am Pfingstsonntag. Und es sollen wieder Impulse sein für persönlichen und gemeindlichen Neuanfang. Hören wir, was Nehemia zu berichten hat. Nehemia 6, die Verse 1 folgende. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete: Herr, gib uns Mut und Kraft. Eines Tages besuchte ich Schemaja. Er sagte zu mir: Wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen, sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Ich entgegnete: Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester, ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst hätte ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir war klar geworden, dass Schemaja nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätten sie meinen guten Ruf zerstören und mich zur Zielscheibe des Spottes machen können. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Ich bete noch einmal. Herr Jesus, danke jetzt von Herzen für diesen Gottesdienst, für diesen besonderen Tag, für dieses Pfingstfest. Und wir wollen mit deinem Heiligen Geist rechnen, zum Reden und Hören. Bitte, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Und danke dafür. Amen. Auch heute geht es wieder so um eine geistliche Wahrheit, die wir gar nicht genug betonen können und die über Jahrtausende ihre Gültigkeit bewahrt hat. Gott ist treu und er lässt uns nicht im Stich. Folge Jesus ohne Vorbehalte, konsequent, und du wirst erleben, wie sich dein Alltag von ihm her ordnet. Gott erhört Gebet. Früher oder später kommt seine Stunde. Er steht zu seinen Verheißungen und er lässt seine Kinder nicht im Stich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das zieht sich durch die Kirchengeschichte, in einem Augenblick, in ganz kurzer Zeit, kann Gott viel, viel mehr tun, als wir es in langer, langer, langer Zeit versuchen. Es ist dann das Wirken des Heiligen Geistes in ganz besonderen Stunden, die er schenkt. 1949, das ist lange her, wurde in allen Freikirchen auf der Insel Lewis eine Verlautbarung vorgelesen. Darin wurde der Niedergang des Glaubens beklagt, die Not darüber, dass eine junge Generation sich nicht mehr rufen lässt, dass sie offensichtlich viel mehr an oberflächlichem Vergnügen denn an geistlichen Wahrheiten interessiert ist. Und es gab zwei Frauen auf dieser Insel, das sind die nördlichen Hebriden, das ist die nördlichste Ecke von Schottland, die nicht aufhörten, Gott um einen Aufbruch zu bitten. Sie warteten auf Gottes Handeln ihrer kleinen Hütte. Und in einer besonderen Nacht schenkte Gott den beiden Frauen einen Traum, eine Vision. Sie sahen eine wachsende Kirche voll junger Leute und sie sagten dann zu dem verantwortlichen Pastor, wir glauben, dass unsere Gemeinde bald Erweckung erleben wird. Was dann geschah, ist nur ganz schwer zu verstehen, für uns kaum nachvollziehbar. Wo vorher nur eine Handvoll Leute in den Gottesdienst kamen, waren es jetzt über 600 in dieser Gemeinde und wollten Gottesdienst feiern. Duncan Campbell, der leitende Geistliche dieser Bewegung, berichtete, wie er in einer überfüllten Kirche predigte. Als er nach dem Gottesdienst vor die Tür trat, standen weitere 300 Besucher da, die auf Einlass warteten. Davon träume ich auch noch, von einer solchen Situation. Sie hatten die Zeit draußen im Gebet verbracht und wollten nun in die Kirche. Die Kneipe im Ort, wo die Männer in der Regel ihren kargen Verdienst in Whisky anlegten, musste mangels Kundschaft schließen. Heute, so viele Jahre später, merkt man immer noch die Spuren. Ich war mit meiner Frau vor 4 Jahren auf den Hebriden. Wir haben diese Gegend besucht und es ist seltsam. Auch heute noch gehen 1/3 der Bewohner von den Hebriden, von der Insel Harris und von der Insel Lewis, am Sonntagmorgen zum Gottesdienst. 1/3, das stellt euch mal in Oldenburg vor. Dann geht es nur in der Stadthalle und sonst nirgendwo. Und noch heute spürt man diesen ganz besonderen Segen aus jener Zeit. Bis heute profitieren diese Inseln im äußersten Norden Schottlands von dem, was damals geschah. Gott kann, und das Buch Nehemia zeigt das auf eindrucksvolle Art und Weise, zeigt, was es bedeutet, wenn man Gottes Ruf hört und wenn man mit Gehorsam reagiert. Man kann ja fragen, was war das Geheimnis im Leben des Nehemia? Nun, er handelte im Auftrag Gottes und mit dem Segen Gottes. Es fing an für ihn, als klar war, was Gott will. Und er betet und er sucht Gottes Angesicht und sucht die Stille. Und erst dann, nach angemessener Zeit, nach diesem langen Vorlauf, greift Gott ein und öffnet die Türen. Nehemia 6, Vers 16. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Nach den Angriffen, von denen wir letzten Sonntag gehört haben, ist das ein Wunder. Die Situation hat sich völlig verändert. Völlig klar wird an dieser Stelle, ohne die Führung Gottes, ohne sein Handeln wäre nichts passiert und die Weltgeschichte wäre eine andere geworden. Ohne Israel, ohne Jesus, ohne die Gemeinde. Damals sind die Weichen für die weitere Entwicklung gestellt worden. Ich denke, wir haben oft keinen blassen Schimmer von dem, was Gott vorhat und was bestimmte Entwicklungen anzetteln können. Was passieren kann, wenn ein Mensch bereit ist, sich bedingungslos Gott zur Verfügung zu stellen. Gott handelt und er tut es in der Regel durch Menschen, die ihm konsequent nachfolgen, Menschen, die sich nicht verbiegen lassen, Menschen, denen die Ehre Gottes über alles geht, Menschen, die für sich und eine nächste Generation Verantwortung übernehmen, Menschen, die durch ihr Vorbild andere motivieren, Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn man das liest, was Nehemia so passiert, dann fällt auf, dass er an dieser Stelle, wo das alles sich so ein bisschen wendet, eine Einladung bekommt. Er ist plötzlich ganz wichtig. Sanballat, also einer derjenigen, der ja so im aktiven Widerstand gegen diese ganze Entwicklung war, und seine Mitarbeiter wollen Nehemia treffen. Aber Nehemia lehnt das immer wieder ab mit dem Hinweis auf den Mauerbau. Er bekommt diese Einladung 5-mal. Immer wieder sagt er nein. Und schlussendlich verlieren die Feinde die Geduld und denunzieren ihn. Ein bedeutender Mann namens Schemaja tritt mit dem Anspruch auf, für Nehemia eine Anweisung Gottes zu haben. Nehemia soll sich im Tempel verstecken, im Heiligtum. Das klang auf den ersten Blick fromm, aber es war falsch. Wir sollten uns merken, nicht alles, was geistlich klingt, ist auch geistlich. Und es ist köstlich und ermutigend und inspirierend, wie Nehemia reagiert. Ich lese euch das noch einmal. Nehemia 6, Vers 11. Ich entgegnete: Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst hätte ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Der vermeintliche Prophet war gekauft von den Feinden der Juden. Aber Nehemia durchschaut das und ließ sich auf keine Spielchen ein. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Lass mich eine Zwischenfrage stellen. Wo befindest du dich zurzeit auf deiner Reise mit Jesus? Was bedeutet dir das Leben mit Gott? Worauf kommt es dir wirklich an? Es kann ja so vieles in unserem Leben den Platz einnehmen, der eigentlich Gott zusteht. Und ich denke, wir kennen das alle. Zu groß ist die Versuchung. Zu stark das Verlangen, faule Kompromisse einzugehen, oft viel stärker als mit Gott zu rechnen und ihm gehorsam nachzufolgen. Es ist ja auch schwer, seien wir ehrlich. Bei den ethisch-moralischen Vorgaben der Bibel bekommt der aufgeklärte Zeitgenosse Pickel. Unsere Vorstellung von lebenslanger Treue in der Ehe provoziert lautstarken Protest. Das neue Fahrrad nicht über die Versicherung finanzieren, ja, wie bescheuert muss man denn sein? Dem, der mir die Vorfahrt gerade genommen hat, nicht den Stinkefinger zeigen, bin ich Jesus? Bestimmte Seiten im Internet nicht anklicken, warum? Allemal besser als das langweilige Fernsehprogramm. Mir am Wochenende die Kante geben, man gönnt sich ja sonst nichts. Erlaubt es doch, was Spaß macht. Und wehe dem, der mir den Spaß verderben will. Ich könnte nur weiterfahren. So oder ähnlich klingt es doch überall und beeinflusst auch die Kinder Gottes mehr, als sie zugeben wollen. Eine ständige Herausforderung, immer und immer wieder. Es sind Mauern gefallen, ihr Lieben. Mauern der Scham, der Gottesfurcht, der Ehrlichkeit und der Treue. Unser Land, unsere Städte gleichen dieser heimgesuchten Stadt Jerusalem damals zu Nehemias Zeiten. Eine zerstörte Stadt, zunächst ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Ein Ort, wo man nicht möchte, dass die eigenen Kinder da aufwachsen. Aber Nehemia teilt den Blick Gottes für die Stadt. Und Gott liebt Jerusalem und seine Menschen. Gott liebt Oldenburg. Und Gott liebt Bremen. Und Gott liebt Deutschland. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Und sein Vorbild inspiriert und motiviert seine Landsleute. Und es kommen neben allen sichtbaren äußeren Entwicklungen eine innerliche Entwicklung, eine persönliche, eine gemeindliche Entwicklung dazu, eine wahrhafte Wiederbelebung. Ich lese euch das nochmal vor, Nehemia 8, 7 bis 10. Die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott, und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. An der Stelle wird es Zeit, euch einen Mann vorzustellen, der an der Seite von Nehemia für das, was geschieht, mit verantwortlich war. Der Mann hieß Esra, ein Schriftgelehrter, der 13 Jahre bevor Nehemia nach Israel zurückkam, schon im Lande war. Und er stand Nehemia die ganze Zeit zur Seite. Als die Mauer fertig ist, rief er das Volk zusammen und predigte den Menschen das Wort Gottes. Er las einige Stellen aus dem Alten Testament vor, aus den 5 Büchern Mose und predigte darüber. Steht nicht da, welche Texte er gelesen hat, aber ich könnte mir vorstellen, 2 waren auf jeden Fall dabei. 5. Mose 6, 4 und 5 zum Beispiel. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Oder dieser, 2. Mose 19, 5 bis 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Esra predigte, las Wort Gottes und legte es aus, was wir bis heute tun. Und dann passiert das, was wir Pastoren gerne die Stunde Gottes nennen. Wenn aus unseren armseligen Worten, aus unserem Gestammel Wort Gottes wird, wenn der Heilige Geist zu Wort kommt, was können wir uns mehr wünschen? Wenn Menschen so berührt werden von dem, was gesagt wird, dass sie bereit sind, ihr Leben komplett zu verändern. Wenn Tränen fließen, weil die Gegenwart Gottes überwältigend ist. Wenn plötzlich klar ist, wie verloren wir sind und wie unglaublich das Angebot der Gnade Gottes ist. Noch so ein Beispiel aus der besonderen Erweckungsgeschichte in Großbritannien. 1905, davon leben wir übrigens ein Stück weit von heute in unserem geistlichen Erbe, erlebte Wales eine geistliche Erweckung. Es begann mit Predigten für junge Leute an einem Ort, der unaussprechlich ist, gälisch, ich versuche es gar nicht erst. Was mit den jungen Leuten damals geschah, zog Kreise. Überall wurden Menschen von Neuem geboren. Die deutsche evangelische Wochenzeitschrift Licht und Leben berichtete damals aus Wales. Kapellen und Kirchen sind jeden Tag oder jeden Abend überfüllt. Gebetsversammlungen dauern Stunden fort im selben Feuer. Man hört keine hässlichen Reden, Fluchen oder Schimpfen mehr auf der Straße. Die Polizei hat kaum noch etwas zu tun. Alle konfessionellen Schranken fallen. Überall ist man bereit, über Fragen des inneren Lebens zu sprechen. Die Presse berichtete damals landesweit von den Ereignissen in Wales, von 70.000 Menschen, die in nur 2 Monaten sich öffentlich zu Christus bekannten. Kneipen mussten schließen. Die Sprache veränderte sich. Ein Zeitzeuge berichtet, man hört keine Flüche mehr, sodass behauptet wurde, die Pferde in den Bergwerken würden die Sprache der Verantwortlichen nicht mehr verstehen. Esra predigte und es geschah das, was über so viele Jahre nicht mehr passiert war. Das Wort Gottes berührte die Menschen in ganz besonderer Art und Weise. Irgendwie kann man das gar nicht erklären. Der Heilige Geist kam wie ein Feuer auf die Menschen. Nehemia 8, 8 und 9. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Wisst ihr, es wird so viel geweint und in der Regel ist der Anlass kein guter. Menschen weinen, weil sie einen lieben Angehörigen verloren haben. Menschen weinen, weil sie Schmerzen haben. Menschen weinen, weil ihnen übel mitgespielt wird. Menschen weinen, weil sie entsetzt sind über das Elend, das sie mit ansehen müssen. Es wird so viel geweint und es ist nicht gut. Aber manchmal ist der Anlass auch ein anderer. Und dann ist es so gut, wenn wir mit Tränen reagieren können. wenn uns eine Sache so sehr berührt, dass wir schlucken müssen. Wenn uns jemand so liebevoll seine Fürsorge offenbart, dass sich unsere Augen mit Tränen füllen. Und wir weinen, wenn die Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt und es uns die Sprache verschlägt. Wenn wir nicht mehr mitsingen können, weil das Wort Gottes so sehr unser Herz berührt, dass Tränen fließen. Wenn das Wunder der Vergebung nicht nur Kopfsache ist, sondern zur Herzenssache wird. Und ihr Lieben, ich kenne keine heilsameren Tränen als diese. Wenn wir unter dem Eindruck der Gegenwart Gottes unsere ganze Verlorenheit erkennen und zum anderen unter dem Angebot der Gnade Gottes von einer Freude erfüllt werden, die sich in Tränen Raum verschafft. Freude. Freude, ihr Lieben, über Gott, über sein Wort, über seine Gegenwart, über Vergebung, über die ewige Zukunft, die uns verheißen ist. Freude über seine Gemeinde. Im ersten Artikel des Westminster Katechismus von 1647 heißt es: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich liebe diesen Satz. Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu erfreuen. Wisst ihr, wir sind doch unterwegs mit Gott, weil es Freude macht. Weil Gott ein Gott der Freude ist. Es soll uns einfach Freude machen, ihm zu gehören. Er soll uns einfach Freude machen. Der Apostel Paulus schreibt einen ganzen Brief über die Freude, den Philipperbrief. Und Kernsatz dieses Briefes, Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Also neben Johannes 3, Vers 16 müsst ihr diesen Vers kennen. Und dann vielleicht noch Psalm 23, Vers 1. Aber die drei, die müsst ihr kennen. C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Wir müssen das wissen. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Der Teufel hasst die Freude. Und offensichtlich gelingt es ihm immer wieder, die Kinder Gottes von der Freude zu isolieren. Es gibt zu viele lange Gesichter und schwere Herzen in unseren Kirchen. Wie viele Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen im Land vermitteln eben nicht den Eindruck von dieser Freude in Christus. Zu oft müssen Menschen, die Jesus nicht kennen, den Eindruck gewinnen, als wäre die Nachfolge eine überaus schwere und bedrückende Art zu leben. Wir haben doch allen Grund, uns zu freuen. Wenn sich die Kinder Gottes nicht freuen, ich frage euch mal, wer dann? Wie kann man sagen, ich kenne Jesus und sich nicht freuen? Unser Gott ist ein Gott der Freude. Und sein Kommen überwältigt uns und lässt uns jubeln. Übrigens wurde er so angekündigt damals auf den Feldern vor Bethlehem. Lukas 2, Vers 10, da sagte der Engel, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Amen dazu. John Ortberg schreibt, wir werden Gott nicht verstehen, bis wir verstehen, dass Gott das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Natürlich kennt Gott auch den Schmerz, mehr als wir uns vorstellen können. Unseren Schmerz. Am Kreuz hat er ihn geteilt und in einer Tiefe ausgekostet, die wir nicht ermessen können. Er kennt den Zorn über die Sünde und über eine gefallene Welt. Aber das ist nur eine vorübergehende Angelegenheit. Am Ende, in der Ewigkeit Gottes, wird Gott alle Tränen abwischen und Freude wird für ewig unser Leben bestimmen. In den Augen Gottes ist das Problem mit uns nicht das, dass wir zu glücklich sind, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Unser Gott ist ein Gott der Freude und deshalb Freue dich jetzt. Verschieb das bitte nicht. Esra hat gepredigt, der Geist Gottes kam über die Bewohner von Jerusalem. Sie weinten, sie waren ergriffen von der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Und dann sagt Esra diese Worte, die vielleicht die bekanntesten aus dem Propheten Nehemia sind. Seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Freude hat immer was mit Gegenwart zu tun. Und deshalb schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und Esra predigt, heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Wisst ihr, gestern ist vorbei. Alles Lamentieren hat überhaupt keinen Sinn. Die Vergangenheit verändern wir nicht. Und was morgen ist, sorry, das weiß keiner. Heute will ich mit Jesus leben und mich heute an ihm freuen. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Ich bedauerte die Vergangenheit und ich fürchtete die Zukunft. Doch plötzlich sprach mein Herr zu mir, mein Name heißt, ich bin. Jesus ist der ewig Gegenwärtige und deshalb lebe heute mit ihm. Also unser Gott ist ein Gott der Freude und deshalb freu dich jetzt und deshalb sei nicht traurig. Als das Volk Esra zuhörte und das Wort Gottes verlesen und ausgelegt wurde, da fingen die Leute an zu weinen. Warum? Weil ich denke unter anderem zu Notfall der Gedanke war an das, was sie in all den Jahren vermisst haben. Zu groß der Schmerz über das, was schiefgelaufen war. Vielleicht geht es dir ja auch so. Zu groß der Schmerz über das, was schiefgelaufen ist. Überdeutlich das Bewusstsein von Schuld und Sünde, von Versagen und zu kurz kommen. Manchmal ist es doch so, dass wir uns selbst am wenigsten vergeben können. Sie weinten und es waren heilsame Tränen. Tränen der Wiederherstellung, Tränen der Buße. Und was jetzt? Wie gehen wir damit um, wenn sich unsere Vergangenheit vor uns auftut wie ein dunkles Loch? Wenn es uns leid tut, aber wir können doch nichts mehr ändern. Wenn wir das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen können, was können wir tun? Vor 250 Jahren schrieb Christian Gregor dieses Lied. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für mich Sünder rete, wo sollt ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Wie schrecklich, wenn der Gedanke an Gott uns nicht mit Freude, sondern mit Angst und Beklemmung erfüllt. Wenn sich so viel Schuld und so viel schlechtes Gewissen angesammelt haben, dass wir uns nicht mehr freuen können. Es war schon seltsam. Das Volk, das gerade noch begeistert die Stadtmauer gebaut hat, mit allem Einsatz, das fängt an zu weinen. Sie hören das Wort Gottes und sie weinen. Nehemia ist es dann, der einem Volk, das bis in die Knochen erschüttert ist und traurig ist über allem Versagen, diese Worte sagen darf. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wörtlich steht hier, denn die Freude am Herrn ist euer Zufluchtsort. Die Freude am Herrn ist euer Zufluchtsort. Wie lernt man das? Wie lernt man sich zu freuen? Ich habe drei kurze Empfehlungen am Schluss für euch. Erstens, fang einfach an. Im Alten Testament steht die Aufforderung, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Worauf wartest du? Auf bessere Zeiten? Viel Vergnügen. Dann wird es noch ein bisschen dauern mit der Freude. Dietrich Bonhoeffer wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis hingerichtet. Er war lange, lange Zeit inhaftiert. Ein britischer Offizier, der eine Zeit lang mit ihm zusammen eingekerkert war, schrieb über Bonhoeffer, Bonhoeffer schien immer eine Atmosphäre der Zufriedenheit zu verbreiten. Er freute sich über die kleinsten Kleinigkeiten und war zutiefst dankbar allein darüber, dass er noch lebte. Das sollten wir uns unbedingt merken. Freude erlebst du immer da, wo du dich bewusst für die Freude entscheidest. Deshalb fang einfach an. Heute. Wie lernt man die Freude? Ein zweites, durch Menschen, die uns dabei helfen. Dafür hat Gott uns unter anderem die Gemeinde geschenkt. Es gibt ja Menschen, die freuen sich nie. Und nichts auf der Welt kann sie vom Gegenteil überzeugen. Und jeder von euch kennt solche Leute. Das sind die, die immer was zu meckern haben. Scheint die Sonne, ist es zu warm. Regnet es, ist es zu nass. Schneit es, ist es zu kalt. Am besten wäre gar kein Wetter, aber das ist schwierig. Wenn du kannst, meide solche Leute. Wir sollten die Gesellschaft derer suchen, die uns zur Freude helfen. Und wir sollten Leute sein, die anderen zur Freude verhelfen. In der Bibel steht, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Versuch's mal morgen, wenn du einkaufen gehst an der Kasse. Lächle die Verkäuferin, den Verkäufer an. Sag ein gutes Wort. Ich erlebe das immer und immer wieder, dass das in einem Nu alles verändert. Wie lernt man Freude? Noch ein dritter Rat zum Schluss. Indem wir auf Jesus sehen. Die zentrale Aussage, der bekannteste Vers im Buch Nehemia ist der, über den ich nun die ganze Zeit schon spreche. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Luther übersetzt, vielleicht noch einigen von euch besser bekannt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es gibt einen alten Text von Johann Frank, den Johann Sebastian Bach in einer Motette verarbeitet hat, Jesu meine Freude. Und da heißt es in der letzten Strophe, so passend, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und er ist da. Merkt ihr das? Er ist wirklich da. Jesus tritt herein. Jesus ist hier, der Grund unserer Freude. Wir feiern Pfingsten mit ihm in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das ist Freude über Freude. Beten wir. Und dafür danken wir dir, du großer Gott, du ewiger und barmherziger Gott, für deinen Plan in unserem Leben, für Leitung und Führung bis auf diesen Tag und für Zukunft, die du für uns hast, ewige Zukunft. Und wir danken dir für diesen Tag, der uns daran erinnert, dass alles passiert ist, alles vollbracht ist. Und dass du da bist und dass dein guter Geist da ist und dass du uns immer und immer wieder erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist zu einem Leben, das dich ehrt und einem Leben, wo wir mit Freude unterwegs sind. Herr, schenk das. Schenk es hier den Lieben in dieser Gemeinde. Schenk es all denen, die jetzt zugehört haben, es zugeschaut haben und schenk es immer wieder. Herr, zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen.